Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus, was gräs? Amen. Ich liebe es jedes Jahr aufs Neue. Und solange ihr mich habt und ich hier die Osterpredigt halten kann, wird es immer wieder an Ostern passieren. Weil dieser Ostergruß nicht nur eine Tradition ist, sondern dieser Ostergruß ist ein Bekenntnis, der den Wechsel einer Weltzeit markiert. Denn diese Tatsache hat die Weltgeschichte auf eine Art verändert wie kein anderes Ereignis zuvor. Es sind viele Menschen am Kreuz gestorben. Schon um die Zeit von Jesus und nach Jesus. Der berühmte Bar Kochba-Aufstand in Israel hat dazu geführt, dass knapp 3000 Menschen gekreuzigt wurden. Und die wurden entlang der Strecke von Jerusalem aus gekreuzigt. So, dass man, wenn man von Galiläa bis nach Jerusalem ging, alle 50 Meter einen sterbenden Menschen an der Seite sah. Aber Christus ist anders. Denn das Grab ist leer. Und die Auferweckung hat diese Welt unveränderlich verändert. Und darum wollen wir uns heute diese Szene noch einmal genauer anschauen. Nachdem wir im Matthäus-Evangelium die Verurteilung von Jesus angesehen haben an Karfreitag, wollen wir heute uns die Szene am leeren Grab ansehen. Und ich werde in meiner Predigt einfach davon ausgehen, dass die Auferstehung ein Fakt ist, ein historischer Fakt. Wir reden hier nicht über eine Einbildung der Jünger, nicht über eine Legende, die irgendwie entstanden ist Jahrhunderte später, sondern ich gehe davon aus, dass die Auferstehung von Jesus genauso ein historischer Fakt ist wie die Ermordung von Julius Caesar. Keiner von uns würde die Ermordung von Julius Caesar historisch bezweifeln. Durch wen sie geschehen ist, ungefähr wann sie geschehen ist, keiner. Die Textlage für die Ermordung von Julius Caesar ist deutlich schlechter. Also wir reden hier noch nicht mal vom selben Universum. Das ist, als ob du den FC Bayern, ja nicht Borussia Dortmund, sondern den SC Exertal vergleichst. Also wir reden hier von mehreren tausend Textzeugen, die die Auferstehung von Jesus bezeugen. Jahrzehnte, nachdem es geschehen ist. Und die Ermordung von Julius Caesar, da liegen über 100 Jahre dazwischen. Und wir haben, glaube ich, nur einen zweistelligen Bereich an Textzeugen. Also es ist wirklich überwältigend. Darum werde ich hier auch nicht größer in die Argumentation reingehen. Das haben viel schlauere Menschen als ich schon getan. Und wenn dich das Thema interessiert, dann hör dir es an, sieh es dir an oder lies es. Der Fall Jesus, es gibt sogar einen Film davon. Da wird die Argumentationslinie von einem Journalisten, der eigentlich super kritisch war bei diesem Thema, sehr, sehr gut beleuchtet. Der entfaltet das sehr, sehr gut. Wer ein bisschen mehr Zeit hat und so richtig tief einsteigen will, dem empfehle ich Richard Bachman, ein englischer Theologe. Der hat ein Buch geschrieben, Jesus and the Eyewitnesses. Das sind 680 Seiten auf Englisch. Also da habt ihr ein bisschen was zu tun. Aber der geht so richtig gründlich rein. Und wer auch viel Zeit hat, den gibt es aber auch im Deutschen, das ist N.T. Wright, Auferstehung des Sohnes Gottes. Da geht er auch sehr stark auf die Zeitzeugen und auf die Bedeutung davon ein. Aber wie schon in der Karfreitagspredigt, möchte ich heute, wie gesagt, auf Matthäus eingehen. Und Matthäus schreibt an jüdische Zuhörer. Und das verändert den Text. Also Markus und Lukas haben einen anderen Auferstehungsbericht, weil sie an eine andere Gruppe schreiben. Die würden gar nicht verstehen, welche Bezüge Matthäus da macht, weil sie in einem komplett anderen kulturellen Kontext leben. Beispiel. Wenn ich euch erzähle, dass mein Cousin ein riesen Fauxpas passiert ist, als wir am Tapchan saßen. Erstens, ihr würdet fragen, was ist ein Tapchan? Ich sehe schon, meine tadschikischen Landsleute nicken schon. Das ist ein tadschikischer Tisch und in der Mitte ist ein Tuch und man sitzt etwas erhoben. Und mein Cousin wollte schnell aufs Klo und lief über dieses Laken. Kulturell absolutes No-Go. Ich brauchte nur Tapchan und Laufen über die Decke erwähnen und die Leute aus Tadschikistan wussten sofort, was für ein Vollidiot. Das macht man nicht. Damit entehrt man den Gastgeber. Das macht man nicht. Deswegen, wenn Matthäus schreibt, dann verwendet er historische Dinge, die für Juden völlig ersichtlich sind. Sofort. Die lesen das und sagen, ja, klar. Oh, das ist eigenartig. Oh, was passiert denn da? Und die wissen sofort, ey, da passiert etwas Besonderes. Wenn aber Lukas an Griechen schreibt oder an Leute in Zentralasien oder in die heutige Türkei, dann haben die keine Ahnung von diesen kulturellen Spitzfindigkeiten. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, was Matthäus uns hier beschreibt. Und wir werden sehen, wie Matthäus hier beschreibt, wie die Kraft der Auferstehung die Welt verändert. Diese Botschaft, dass er lebt, dass er nicht im Grab ist, hat die Weltgeschichte verändert. Und darum wird es heute in der Predigt auch gehen. Und wir schauen uns Matthäus 28, die Verse 1 bis 10 zusammen an. Der Sabbat war vorüber. Das passiert im Morgengrauen. Da beginnt der neue Tag und die frommen Menschen können wieder gehen und können sich auch Toten wieder nähern. Und diese Frauen, die hier unterwegs sind, da kam ganz früh am ersten Wochentag Maria aus Magdala und die andere Maria. Und sie wollten nach dem Grab sehen. Hier wird nicht beschrieben, was sie vorhatten. Lukas, der Arzt, erwähnt, dass sie sich vorher noch eingedeckt haben mit gewissen Sachen. Das juckt Matthäus gar nicht. Sie wollen zum Grab gehen. Denn vor dem Sabbat haben sie es nicht geschafft. Und sie wären unrein, wenn sie am Grab noch länger geblieben sind. Sie wollen dorthin und es ist still und sie sind verzweifelt. Also hier schwingt die Kreuzigung, das Leid, die Zugrablegung von Jesu, schwingt mit. Da ist tiefer Schmerz, da ist eine tiefe Traurigkeit. Und sie wollen nach dem Grab sehen. Und plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab und er ging zum Grab, rollte den Stein weg und setzte sich drauf. Die jungen Leute würden heute sagen, das ist ein Power-Move. Also hier wird Kraft demonstriert. Das ist hier nicht nur irgendwie so, der Engel kommt und der Stein, nee, der rollt ihn weg und setzt sich drauf. Kennt ihr das? Also ich weiß das noch als Kind, wenn man so ein Marmeladenglas öffnen wollte oder so ein Gurkenglas und man bemüht sich und der Papa kommt und macht Klack und dann so ein kurzes Grinsen im Mundwinkel, gibt dir das Glas und nach dem Motto, mach weiter, mein Kleiner. Das macht der Engel hier. Der rollt den Stein weg und setzt sich auf den Stein und sagt, okay, jetzt reden wir. Aber hier passiert etwas Übernatürliches. Der Himmel bricht in diese Welt hinein und erschüttert die Grundfesten, auf denen sie stehen. Der Engel kommt und seine Gestalt leuchtet wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Eine typisch alttestamentliche Beschreibung. Das ist ein Engel des Herrn. Und jeder Jude, der sowas liest, weiß, jetzt passiert etwas Phänomenales. Was passiert? Die Wachen zitterten vor Angst. Natürlich, da sind die Engel, da ist ein Engel des Herrn. Gottes Gesandte kommen in diese Welt und die fielen wie tot zu Boden. Und der Engel sagt zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Ich weiß, warum ihr hier seid. Ich kenne euer Herz. Wir wissen, dass ihr trauert. Wir wissen um den Schmerz. Wir wissen, was euch bewegt. Wir wissen um die Trauer. Wir wissen um die Zweifel. Wir wissen um all die Fragen, die ihr seit der Kreuzigung habt. Hey, waren die letzten 3 Jahre umsonst? Warum sind wir ihm gefolgt? Hey, stimmt, was er gesagt hat? Ist seine Idee vom Königreich Gottes mit ihm gestorben? War es umsonst? Das sind nicht nur oberflächliche Zweifel, das sind Dinge, die sie zutiefst getroffen haben. Das sind traumatische Erlebnisse. Der ist ein geliebter Mensch, den sie nicht nur elendig sterben sehen. In seiner Nähe stehen sie, als er den letzten Atemzug tut. Sie hören, wie er verspottet wird. Sie sehen, wie er geschlagen und misshandelt da am Kreuz hängt und um jeden Atemzug ringt. Ich habe ein Interview gelesen von dem Schauspieler, der The Chosen Jesus spielt. Der hat jetzt die Kreuzigungsszene gedreht. Sein Körper hat nur aufgrund des Schauspielens posttraumatische Belastungsstörungen, weil sein Körper wusste nicht, dass das nur gespielt war, was er da erlebte. Und ich habe gedacht, der hat da ein Trauma davon getragen, weil er sich so in diese Rolle hineinbegeben hat. Wie ging es den Frauen, die das miterlebt haben, die dabei waren, die seine Wunden nachher gesäubert haben, um ihn in dieses Leintuch einzuwickeln? Der Engel sagt, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, ihr sucht Jesus. Ich weiß, wen ihr sucht. Aber Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn von den Toten auferweckt, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht, hier ist die Stelle, wo er gelegen hat. Und jetzt geht schnell zu seinen Jüngern. Sagt ihnen, Jesus wurde von den Toten auferweckt. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Auf diese Botschaft könnt ihr euch verlassen. Die Frauen waren erschrocken und doch voller Freude. Schnell liefen sie vom Grab weg, um den Jüngern alles zu berichten. Und dann kam Jesus ihnen selbst entgegen und sagte, seid gegrüßt. Shalom, hat er wahrscheinlich gesagt. Und sie gingen zu ihm, berührten seine Füße und warfen sich vor ihm zu Boden. Da sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Er lebt. Und wir erleben, wie diese Wahrheit von der Lähmung zur Hoffnung führt. Wie die Verwandlung der Angst stattfindet. Und wir haben hier die einzigen Menschen, die in diesem Bericht auftauchen, haben Angst. Die gut ausgerüsteten Soldaten mit ihren Kurzschwertern, Speeren, mit ihren Schildern, mit der Macht des römischen Imperiums im Hintergrund, haben Angst. Und zwar nicht nur ein bisschen. Sie zittern vor Angst und fallen wie tot zum Boden. Im Grunde werden sie ohnmächtig, weil sie Angst haben. Und zwar nicht nur aufgrund der übernatürlichen Ereignisse, die dort passieren, sondern sie haben Angst auch um ihr Leben und um ihre Zukunft. Denn sie wissen, hey, wenn das Grab jetzt offen ist und wenn der Leichnam nachher weg ist, das Einzige, was uns blüht, ist der Tod. Weil wenn du als römischer Soldat hattest du viele Freiheiten, du konntest Juden quälen, du konntest Leute quälen, wie du wolltest. Das war Rom egal. Ey, aber weh, du versagst, während du Wache hast. Todesstrafe. Und die haben Angst. Angst ist auch bei ihnen da. Sie erleben, dass da was passiert, was Übernatürliches. Aber die Angst vor der Zukunft lähmt sie so sehr, dass sie auf den Boden fallen. Die Frauen, schwach, noch nicht mal als Zeugen angesehen, hilflos, stehen da und hören, fürchte dich nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus sucht, der gekreuzigt war. Sie hören diese trostmachende Botschaft, dass Jesus nicht mehr da ist. Dass Jesus nicht hier ist. Gott hat ihn von den Toten auferweckt, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht, hier ist die Stelle, wo er gelegen hat. Wir haben hier zwei Personengruppen. Die Soldaten, die Wachen, die von der Angst umgehauen werden. Weil sie auch Angst um die Zukunft haben. Und wir merken, dass diese Angst real ist. Denn Matthäus berichtet uns im nächsten Bericht, was sie gemacht haben. Die gehen nämlich zu den Pharisäern und versuchen, das irgendwie zu klären und das irgendwie unter den Teppich zu kehren. Matthäus berichtet darüber sehr genau. Auch da wieder ein historischer Beweis. Er sagt, hey, das ist ein Gerücht, das bis jetzt noch im Umlauf ist. Also er geht davon aus, hey, wenn du das liest, dann gehst du mal in Jerusalem rum und fragst, du, was ist mit diesem Jesus passiert? Und du wirst in gewissen Zirkeln immer noch diese Geschichte hören. Nee, die Jünger sind gekommen, haben den weggenommen. Also Matthäus geht davon aus und die Angst ist real bei den Leuten. Sowohl bei den Wachen als auch bei den Frauen ist die Angst real, denn da passiert etwas Übernatürliches. Da kommt eine Macht, die die Erde erbeben lässt, der Stein ist weggerollt und du bist da. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wenn du Naturgewalten gegenüberstandest. Hast du schon mal so ein richtiges Erdbeben erlebt? Also so ein richtiges, wenn die Wände wackeln, wenn der Boden noch nicht mal mehr Halt gibt. Also das, worauf du sagst, okay, ich habe vielleicht ein Gleichgewichtsproblem, aber der Boden, der ist ja eigentlich stabil. Aber wenn der noch nicht mehr sicher ist. Und die Frauen erleben genau hier das. Hier wird ihre Welt gerüttelt, aber sie hören zu. Und diese Botschaft, Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und das ist etwas, die Formulierung, die Matthäus hier benutzt, ist anders. Gott hat ihn von, Jesus ist nicht von selbst aufgestanden. Der ist nicht von alleine auferstanden. Gott hat es gemacht. Und damit etwas ganz Wichtiges. Alles, was vorher war, war nicht Teil der Geschichte der Menschen. Gott hat ihn auferweckt. Gott hat bestätigt, dass das, was er gemacht hat, würdig war, dass er den Tod besiegt. Gott war es, der jemanden, der am Kreuz gestorben ist, auferweckt hat, damit er lebt. Gott hat bestätigt. Und hier verwandelt sich etwas. Und wir sehen, dass die Frauen verändert sind. Bevor wir uns anschauen, warum das ist und was die Gründe dafür sind, lass uns kurz innehalten. Wie gehst du mit Angst um? Denn manchmal kenne ich das von mir, dass ich in so einer Schleife gefangen bin. Ich bin nicht nur in der Angst hier, sondern ich bin in der Angst in der Zukunft. Was wird passieren? Was werden die denken? Was wird, wenn das und das und das? Und dann ist man wie in so einem Hamsterrad. Und man dreht sich und dreht sich um einen Gedanken nach dem anderen. Und es hört nicht auf. Es wird eigentlich immer nur schlimmer. Vielleicht musst du hören, hey, es gibt einen Ausweg. Die größten Probleme, die du hattest, die größten Probleme, die die Menschheit hier hat, sind bezwungen. Es gibt einen Ausweg. Das wird den Schmerz nicht lindern. Aber es hilft mir, mich zu vergegenwärtigen. Hey, ich bin gesehen. Fürchte dich nicht, denn ich weiß, warum du Angst hast. Ich weiß, warum du dich sorgst. Das ist die Botschaft des Engels. Fürchte dich nicht. Ich weiß, dass ihr hier seid, um Jesus zu suchen, sagt er zu den Frauen. Und vielleicht sagt er dir, hey, fürchte dich nicht. Ich weiß, worum deine Gedanken kreisen. Um den Arztbesuch. Um die Diagnose, um die Beziehung, um deine berufliche Zukunft, um die politische Zukunft. Hey, ich weiß, worum dein Herz kreist. Gott weiß, worum es dir geht. Und er hat für die Lösung gesorgt. Denn er hat den Tod besiegt. Er hat die Schuld auf sich genommen. Er hat den Fluch, unter dem wir Menschen standen, der uns in den Tod führte, weil wir uns selbst dienten, hat er ein neues Leben geschaffen, eine neue Zukunft. Dass selbst der Tod nicht das Ende, nicht eine Diagnose ist unser Ende, sondern dass wir ihm irgendwann mal von Angesicht zu Angesicht sehen. Dass wir mit ihm diese Welt mitgestalten können. Dass die Welt nicht bestimmt wird im Endeffekt von Politikern, Machthabern, Wirtschaftsunternehmen oder wem auch immer, sondern von ihm. Das ist die gute Nachricht. Und Matthäus berichtet hier von der Auferstehung ohne viele theologische Sachen. Denn die Theologie dahinter, das, was es bedeutet, das entfaltet sich und das verstehen die Jünger und auch die Jüngerinnen, auch die Zeugen, die wir jetzt hier haben, das verstehen die erst nachher. Denn in dem Moment haben die noch Angst, die haben noch gar keine Ahnung, welche Dimension das hat. Wir nach 2000 Jahren Kirchengeschichte sagen, es ist doch klar, was das bedeutet. Die wussten das nicht. Darum diese Einladung, kommt und seht, geht und verkündet. Das ist denn hier verwandelt sich die Perspektive. Jesus ist nicht hier und er sagt hier, vertrau meinen Worten. Er sagt, nee, kommt und seht, kommt her. Denn der Stein ist weggerollt, nicht damit Jesus rausgehen konnte. Der hat es nachher geschafft, durch Mauern durchzugehen, in Räume reinzugehen. Der Stein war nicht für Jesus. Der Stein war für die Zeugen, damit die reingehen konnten und gucken konnten, das Grab ist leer. Das ist wirklich leer. Und er sagt, kommt, kommt rein und schaut es euch an. Wagt den Schritt und geht. Wenn ihr gesehen habt, reingekommen seid, gesehen habt, dann geht und erzählt's. Und man denkt, oh super, die Sache ist gelöst. Nee, die Frauen waren erschrocken. Die hatten immer noch Angst, weil da etwas passiert ist, was sie noch nicht verstanden haben. Aber voller Freude. Doch voller Freude. Und das ist das Aber des Glaubens. Wenn du erkannt und gesehen hast, dass Christus auferstanden ist, heißt das nicht, dass du niemals Angst haben wirst. Im Gegenteil, ich habe so oft Angst. Und ich bin so dankbar, dass der Heilige Geist mir so oft das Aber hineinflüstert. Johann, ich sehe deine Angst. Aber ich bin da. Ich bin mit meiner Kraft da. Komm und sieh. Lass deine Perspektive verändern. Lass verändern, was du siehst, was du wahrnimmst. Denn die Frauen, das ist manchmal so das Ding. Wir denken, Auferstehung wäre damals was völlig Normales gewesen. Das war für die totales Neuland. Das hat keiner gedacht. Und wenn wir ehrlich sind, ist es bei uns auch nicht. Denkt mal an Filme, wo Tote wieder auferstehen. Wie sehen die meistens aus? Als Lichtgestalt? Meistens sind das Zombies, oder? Die wollen dein Gehirn. Wir, für uns ist Tod normal, nicht das Leben. Das hat sich nicht verändert. Aber was Jesus hier macht, ist, er kommt als strahlende Gestalt, die diese Welt verändert. Für ihn ist das Leben normal, nicht der Tod. Der Tod ist nur ein Zwischenschritt bis zu dem, was er eigentlich für uns vorgesehen hat. Denn das Ziel ist Leben mit ihm. Aber die Angst will uns oft eine andere Perspektive lehren. Dieses Bild fand ich dafür eine sehr gute Veranschaulichung. Das Bild heißt Schachmatt. Und es ist ein Bild, das in privater Kollektion hängt, aber ab und zu in Museen ausgestellt wird. Und es gibt die Geschichte von Peter Murphy, einem Schachweltmeister, der bei einer dieser Führungen hindurchging und dieses Bild sich anschaut. Und wir sehen hier auf der linken Seite den Teufel, wie er gegen Faust, also Mephisto und Faust, der Teufel, wie er gegen einen Menschen Schach spielt um die Seele. Und das Bild heißt Schachmatt, weil der Teufel im Grunde gewonnen hat. Und das sieht man an diesem selbstgefälligen Ausdruck des Teufels, der den Menschen anschaut und sagt, okay, was willst du machen? Es ist Schachmatt. Und Peter Murphy stand vor diesem Bild, schaute sich das an und fragte nach einem Schachbrett, ließ es sich kommen, stellte die Figuren nach, guckte sich das an. Und sagt er, entweder der Titel ist falsch oder das Bild ist falsch. Und der Kunstdirektor sagt, warum? Der Mann hat noch einen Zug. Das Spiel ist uns noch nicht vorbei. Der Mann hat nicht nur noch einen Zug, er kann das Spiel noch gewinnen. Die Angst sagt dir, hey, du bist Schachmatt. Die Krankheit sagt, hey, du bist am Ende. Wenn du etwas nicht mehr kannst, wenn du älter wirst und merkst, deine Kräfte lassen nach, dann bist du nicht Schachmatt. Denn durch die Auferstehung hat Gott immer noch einen Zug. Und zwar einen Zug, der das Spiel gewinnt. Der Teufel wird immer versuchen, dir einzureden, hey, du bist am Ende. Die Angst wird immer sagen, hey, es gibt keine Perspektive, es gibt keine Zukunft. Die politische Situation ist so aussichtslos, der Irankrieg, die Klimakrise, was auch immer. Alles ist aussichtslos. Das leere Grab sagt, nein, Gott hat immer noch einen Zug. Er ist immer noch am Wirken und er hat den Tod besiegt. Er hat den besiegt, der uns das immer noch einschärfen will. An welcher Stelle sitzt du vor deinem Schachbrett und bist verzweifelt? Ich hätte es nicht gesehen. Ich habe mir das Bild länger angeguckt und habe gedacht, pff, keine Ahnung. Aber wir brauchen diesen geistlichen Perspektivwechsel. Wir müssen hingehen, wie die Frauen, hingehen, hinsehen. Uns damit beschäftigen. Und vielleicht ist es für dich auch wirklich mal eine rationale Beschäftigung mit dem Thema. Vielleicht musst du wirklich das Buch von Lee Strobel, Anti Wright oder 680 Seiten englischer Literatur wälzen, um Antworten zu bekommen, hinzusehen. Komm und sieh, schau es dir an. Klär diese Fragen. Denn das ist hier nicht nur eine Frage, ob, ah ja, könnte sein, sondern diese Antwort hat Konsequenzen. Sie verändert die Perspektive. Sie verändert alles. Und darum ist es so wichtig, dass wir dieses Fest feiern. Du bist eingeladen, wie die Frauen damals. Leider wirst du nicht mehr zum leeren Grab gehen können. Und das ist das Interessante. Der Hinduismus, der Buddhismus, der Islam, alle haben heilige Stätten, wo etwas ganz Besonderes passiert ist. Ganz besonders. Wir wissen noch nicht mal, wo das leere Grab ist. Wir haben keine Ahnung. Wir denken, dass es das Gartengrab ist. Wir haben keine Ahnung. Wisst ihr warum? Weil es keine Rolle spielt. Das Grab ist leer. Er lebt. Er ist hier. Bei jedem von uns. Er ist bei dir, wenn du im Krankenhaus bist. Er ist bei dir beim Arzt. Er ist bei dir, wenn du auf der Arbeit bist und Panik hast, dass du es nicht schaffst. Er ist bei dir, wenn du ein schwieriges Gespräch führst. Er ist bei dir, weil er lebt. Aber das geht nur, wenn die Perspektive gewechselt ist. Das geht nur, wenn du neu siehst, es gibt noch einen Zug. Nicht, weil ich so gut bin, nicht, weil ich so schlau bin, sondern weil er noch einen Zug hat, weil er lebt, weil er regiert. Und es ist wichtig, wir brauchen einen Perspektivwechsel. Denn die Angst will uns an eine Stelle drängen, dass wir manchmal vergessen, was eigentlich unsere Bestimmung ist. Denn die Veränderung geschieht bei den Frauen nicht, als sie ins Grab reingehen und das sehen. Die rationale Veränderung, das ist der erste Schritt, das ist wichtig. Und ich als Theologe, das ist immer mein erster Schritt. Ich gehe und gucke, was sagt die Schrift, was sagen andere Theologen und dann forsche ich. Aber die wirkliche Veränderung, die in die Tiefe geht, die beginnt in der Nachfolge. Und das sehen wir hier auch. Die Frauen waren erschrocken und voller Freude und sie liefen schnell los. Die haben gesehen, die sind reingegangen, haben gesehen, haben erkannt, okay, das Grab ist leer. Wir müssen den Jungs Bescheid geben, dass irgendwas passiert ist. Ich weiß nicht, ob sie Wetten auf Petrus und Johannes abgeschlossen haben, wer als erstes da ist, aber es war klar, wir müssen ganz schnell dahin. Und auf dem Weg, erst als sie sich aufmachen und das tun, was der Engel ihnen gesagt hat, kommt ihnen Jesus entgegen. Dann erleben sie plötzlich Jesus. Und da ist es plötzlich nicht nur die Abwesenheit von Jesus, sondern Jesus selbst ist da. Und das geschieht nur in der Nachfolge, wenn wir das tun, was er uns sagt. Dort sehen sie ihn und er begrüßt sie. Ich finde es so schön, dass Jesus hier nicht als Lichtgestalt auftaucht oder ähnliches. An anderen Stellen heißt es, die haben noch nicht mal erkannt, dass er es ist am Anfang. Aber er sagt, Shalom, seid gegrüßt. Friede sei mit euch. Und sie gehen zu ihm und berühren seine Füße und werfen sich vor ihm nieder. Das ist ein Akt der Anbetung. Vor jemanden vor die Füße zu fallen, seine Füße zu berühren, ist ein Akt der Anbetung und der absoluten Hingabe. Jeder Jude wusste das. Das macht man nicht einfach so. Man wirft sich nur vor einer absoluten Autoritätsperson hin. Und sie berühren die Füße, die durchbohrt waren. Die Füße, die sie wahrscheinlich mit sauber gemacht haben. Und sie merken, die Wunden, die er hat, sind nicht mehr Zeichen seiner Niederlage, sondern Zeichen seines Sieges. Sie kennzeichnen ihn nicht mehr. Aber es geschieht, als sie sich auf den Weg machen. Und Jesus gibt ihnen wieder einen Befehl. Fürchtet euch nicht. Da kommt wieder diese Botschaft. Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Auch wieder. Geht. Sagt und seht. Veränderung geschieht in der Nachfolge. Denn du hast jetzt viel gehört über die Auferstehung. Einige Fakten, einige Dinge, die dich vielleicht angesprochen haben. Aber nur die persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen wird etwas verändern. Und er lädt dich ein, komm und sieh. Folge mir nach. Und das ist etwas, da wird diese Botschaft tiefergehend. Denn an Karfreitag haben wir gesehen, wovon uns Jesus befreit hat. Und das ist wichtig. Wir haben gesehen, was er für uns getragen hat. An Ostern sehen wir, wofür er uns befreit hat. Wenn wir immer nur darauf schauen, wovon er uns befreit hat, werden wir zu Zuschauern. Und wir sitzen da und sagen, okay, was hat er jetzt mit mir, für mich gemacht? Oh, das gefällt mir nicht. Und dann werden wir zu Kritikern. Die Auferstehung nimmt das Ganze weiter und sagt, dafür wurdest du befreit. Du wurdest befreit, um diese neue Weltenzeit, um dieses Reich mit ihm zu gestalten. Und egal, ob du eine Frau, ein Mann bist, dafür wurdest du geschaffen als Mensch, mitzugestalten, dieses neue Reich, was er so teuer erkauft hat. Nicht als Zuschauer, als Gestalter, als Mitgestalter. Und das geschieht im Lernen, zu tun, was er sagt. Und dann wird plötzlich deutlich, dass der Fokus viel größer ist. Viel größer ist. Wir sehen dabei oft nur die großen Sachen und denken, ja, aber ich kann ja nicht auf der Bühne stehen. Ich kann nicht predigen, ich habe kein Theologiestudium oder was auch immer. Gott baut sein Reich durch Menschen, die ihm folgen. Und das geschieht auch durch Eltern, die ihrem behinderten Kind Wert geben. Weil Gott deutlich macht, dein Wert hängt nicht von deinem Intellekt ab, welche Chromosomen du irgendwie hast, sondern dein Wert hängt davon ab, was Gott über dich sagt, was Gott für dich getan hat. Und wisst ihr, ich bewundere Eltern, die ihrem Kind, egal ob es Einschränkungen hat oder nicht, das mitgeben. Da wird Reich Gottes gebaut. Das Reich Gottes wird dort gebaut, wo du nicht nur so tust, als ob du arbeitest. Ich habe eine Statistik gesehen, dass in Deutschland 70% der Arbeitnehmer zugegeben haben, dass sie meistens Arbeit tun, die nur so aussieht, als wäre sie produktiv. 70%! Paulus sagt, alles, was ihr tut, tut, als ob ihr es Christus tun würdet. Hey, wenn du deine Arbeit als Handwerk verstehst und es gut machst, dann baust du damit Reich Gottes. Weil du machst es nicht nur, um besseres Ansehen zu bekommen. Suche der Stadt Bestes ist ein Spruch aus der Schrift. Der wird gerne oft politisch. Warum? Damit die Menschen sehen, wer Gott ist. Damit du merkst, warte mal, meine Anerkennung kommt nicht von den Menschen. Hey, viele der wichtigen Entscheidungen sind nicht populär. Die sind schwierig. Und dafür gibt es nicht gute Umfragewerte. Aber wenn sie richtig und gut sind, werden sie den Menschen dienen. Sie werden sie nach vorne bringen. Und dann merkst du, warte mal, das wirklich Wichtige, das wird mich etwas kosten. Worauf vertraue ich? Vertraue ich auf die Auferstehungskraft? Vertraue ich, dass wenn die Menschen mich alle nicht toll finden, Gott mich immer noch liebt? Da wird plötzlich etwas tiefer greifend real. Da wird die Auferstehungskraft real. Die Auferstehungskraft bewegt Menschen dazu, Dinge zu machen, die über sie hinausgehen. Weil sie nicht aus ihnen herauskommt, sondern weil Gottes Kraft durch sie und in ihnen wirkt. Weil er da ist. Es ist nicht nur eine Idee, sondern die Idee, die Gott bestätigt hat. Und du bist eingeladen, mitzugestalten. Und wenn dich das Thema interessiert und du sagst, boah, das Thema Nachfolge finde ich spannend, nochmal 3 Buchempfehlungen, die findest du auch auf dem Büchertisch. Jünger wird man unterwegs von Dallas Willard, starkes Buch über Nachfolge, kann ich jedem empfehlen, wirklich gut. Man muss lesen, wer ein bisschen mehr Abstände im Text haben will, aber sehr zeitgenössisch, ist John Mark Comer, Leben, Lernen von dem Meister, sehr praktisches Buch, sehr aktuell, klasse Buch, mit Anweisungen, wie man Lebensrhythmen einbezieht. Und von Frauke Bielefeld, die gibt es wirklich, Kraft des Kreuzes. Gibt es, wie gesagt, alle beim Büchertisch. Warum empfehle ich euch das? Weil ich nicht möchte, dass ihr jetzt diese Predigt hört und denkt, ja, die Auferstehung gibt's. Und dann geht ihr raus. Ich möchte, dass ihr verändert werdet von dieser Botschaft. Er lebt. Er lebt. Er ist nicht, Gott hat ihn auferweckt und seine Idee vom Reich Gottes ist real. Und sie kann diese Welt verändern. Sie kann deine Familie verändern, sie kann deinen Arbeitsplatz verändern, sie kann deine Nachbarschaft verändern. Darum ist die Frage, wie du darauf reagierst. Wir wollen das gleich noch einmal bekennen, wo du die Möglichkeit hast, darauf zu antworten. Vielleicht musst du das anders machen. Vielleicht musst du dich zum Taufseminar anmelden. Vielleicht musst du einen anderen Glaubensschritt machen, wo du merkst, boah, Gott ruft mich schon die ganze Zeit. Komm und sieh. Komm und mach. Geh und erzähl. Dann geh den Schritt, weil nur in der Jüngerschaft, nur wenn du diesen Schritt machst, wirst du es tiefer erkennen. Da wirst du die Bandbreite der Fülle erlebt. Und diese Erfahrung, die Melanie beschrieben hat, die hat sich nicht gut angefühlt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Die hat sich nicht wohlgefühlt, als sie darüber gesprochen hat eben. Das war nicht schön. Ich hatte mit ihr telefoniert, als diese Woche da war. Das sind keine tollen Erfahrungen. Aber es sind Erfahrungen, die die Auferstehungskraft plötzlich greifbar machen. Real machen. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du nächstes Jahr um diese Zeit sagst, ja, ich bin dem Auferstandenen begegnet, weil ich ihm gefolgt bin, weil ich gehört habe, wie er mich gerufen hat. In Christus ist mein ganzer Halt. Doch die Grundlage für all das ist dieses Bekenntnis. Der Herr ist auferstanden.
Amen.